Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Klimaschutz und der eigene Beitrag ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, ganz klar. Viele Unternehmen gehen da auch eigeninitiativ vor. Und als Geschäftsführerin eines Dienstleistungsunternehmens im IT-Bereich kann ich beurteilen, es gibt gar nicht so viel Spielraum für Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, zumindest jetzt nicht bei uns. Oder mir scheint es jedenfalls so. Aber heute habe ich einen Podcast-Gast, das ist der Philipp, der erklärt mir, was eigentlich dennoch geht. Er ist einer der, wie würde man sagen, Follower, auf jeden Fall ein durch Greta Thunberg motivierter. Und er hat sich auf Basis dieser Fridays for Future Bewegung angefangen, selber Gedanken zu machen, welchen Beitrag eigentlich IT zu dem Thema Klimaschutz leisten kann. Und das ist für alle Unternehmen ganz nett. Was gut fürs Klima ist, kann eben auch gut für den Geldbeutel sein. So hat er in einigen Projekten bis zu 10% Kosteneinsparungen im IT-Bereich generieren können. Also es hat einen positiven Effekt für die Umwelt und für die Wirtschaftlichkeit. Ein wichtiger Wegbereiter für das Thema ist allerdings das IT-Kostencontrolling. Im Podcast spreche ich mit ihm darüber, wie das genau funktioniert, und er verrät Details, wie man sich auf dem Weg macht zu dem Thema Green IT. Also stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf meinen nächsten Gesprächspartner und ich möchte jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall für uns alle relevant, weil Klimaschutz geht irgendwie jeden was an. Und egal wie man zum Klimawandel steht, kann es nie schaden, Ressourcen zu sparen. Ich erinnere mich zum Beispiel schon in meiner Kindheit, hat mein Vater immer gesagt, keine Glühbirne brennt gern umsonst. Da ging es zum Beispiel um das Thema Energieverbrauch, das dann natürlich in der Zeit wahrscheinlich noch mehr darum, weil Energie auch ein bisschen Geld kostet. Auf jeden Fall glaube ich, dass Klimaschutz ein interessantes Thema ist und Nachhaltigkeit, die soll uns ja ein bisschen dahin führen. Und deswegen spreche ich heute mit Philipp. Philipp hat nämlich sich mit dem Thema beschäftigt, wie man tatsächlich Klimaschutz und IT verbinden kann oder eher vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, um es genereller zu formulieren, weil das ja so ein bisschen unser Weg sein soll. Philipp, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden auf der TDWI, die wie immer mit sehr vielen interessanten Themen kam und eben auch mit dem Thema Green IT. Und ich möchte dich natürlich als erstes ein kleines bisschen vorstellen und deswegen kommt meine erste Frage gleich an dich. Wer bist du, wo und als was arbeitest du eigentlich?
Ja, ich bin Philipp Kersting, bin jetzt knappe 50 Jahre alt, habe ja über 25 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklungsprojekten, überwiegend in der Finanzdienstleistungsbranche erlebt. Habe immer IT-Projekte gemacht und seit 4 Jahren bin ich selbstständig, freiberuflich tätig und berate Unternehmen und unterstütze sie, entweder weniger Emissionen auszustoßen mit ihrer IT und in ihrer IT oder IT-Kosten zu senken. Das geht häufig Hand in Hand. Vielleicht kommen wir auf das Thema noch oder ganz sicher kommen wir da noch drauf. Und nebendran bin ich auch Auditor für den Blauen Engel für Software und Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied im Bundesverband Green Software. Und in der Rolle hast du mich ja auch beim TDWI bei der Konferenz erlebt.
Genau so ist es. Blauer Engel für IT. Bisher wusste ich noch nicht mal, dass es den tatsächlich für IT gibt. Sehr interessant, aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht erst noch mal so ein bisschen ein paar Informationen noch zu dir. Und zwar, wann hat es zwischen dir und den Daten eigentlich Klick gemacht?
Ja, zwischen mir und den Daten, ja, irgendwie so zur Schulzeit. Ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es auch ein Migrationsthema. Da sind Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen und es wurde jemand gesucht, der hilft, so eine Willkommenszeitung in unserem kleinen Ort zu erstellen. Und ich kannte mich schon mit der Vorvorversion von Word aus. und durfte Textverarbeitung machen und habe mit alten Leuten zusammengearbeitet, die heute vermutlich so oder damals so alt waren wie ich heute. Die haben mal die Redaktion gemacht und ich habe das Technische gemacht. Ja, da habe ich den ersten Spaß an Daten gefunden tatsächlich.
Und an IT. Sehr cool. Und ein schönes Thema. Und dann muss ich aber hier ganz konsequenterweise natürlich noch fragen, wann hat es eigentlich zwischen dir und dem Thema Nachhaltigkeit Klick gemacht?
Das kann ich dir eigentlich gar nicht so ganz genau sagen, weil so einen grünen Daumen hatte ich eigentlich immer schon. Also wir haben ein Gründach hier auf dem Dach, Solaranlage und sowas. Also es war irgendwie schon wichtig. Mülltrennung war ganz früh ein Thema schon auch bei uns. Aber so wirklich, dass ich gesagt habe, ich will mich auch beruflich dem Thema widmen, kam tatsächlich echt mit Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung, wo ich gedacht habe, eigentlich habe ich so viel Know-how in einem Kontext, der mit IT so einen hohen Impact auch auf die Umwelt hat. Ist eigentlich viel zu schade, dass ich mich dann nur und ausschließlich in der Finanzdienstleistungsbranche tummle und dafür sorge, dass es irgendwie ja coole Versicherungsprodukte auf IT-Systemen gibt, sondern dass ich dann gesagt habe, naja, mit dem Know-how kann ich auch was Gutes für die Umwelt tun und habe mich halt eben vor 4 Jahren selbstständig gemacht.
Sehr cool. Und jetzt will ich dich noch ganz schnell mit meinen kurzen Sätzen befragen, und zwar Montagmorgens.
Boah, freue ich mich auf eine spannende Woche mit vielen Gesprächen in unterschiedlichen Projekten. Ich mag es, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Und am Wochenende ist es mit der Familie schön, aber ich freue mich am Montag auf viele Gespräche mit Projektkolleginnen und Kollegen.
Ich habe noch nie.
Oh, über Fallschirmspringen nachgedacht oder ähnliches Verrücktes.
Ich kann besonders gut.
Oh, fotografieren, würde ich sagen.
Bevor ich ins Bett gehe,
sage ich unserem dritten Kind gute Nacht. Der ist mittlerweile 16, geht später schlafen als ich.
Das kenne ich. Stehen aber auch später auf, nach meiner Erfahrung. Und wenn die Schule nicht ist. Und BI bedeutet für mich?
Besonders intelligente Datenverarbeitung. So wenig wie nötig und so, so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Das glaube ich, das Motto werden wir gleich nochmal wieder treffen, wenn es um die IT an sich geht. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Also, ja, dann lass uns mal rüberkommen auf dein Thema. Also, Nachhaltigkeit, ich habe schon gesagt, ich sehe es so, dass es viele angeht. Es interessiert auch viele. Aber seien wir trotzdem ehrlich, viele Unternehmen wollen natürlich vor allen Dingen Pflichten erfüllen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die sich das, ich sag mal, zur Firmen-DNA machen. Und aus eigener Erfahrung ist es auch ziemlich schwierig, den Nachweis zu erbringen, dass man was in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt, beispielsweise als Dienstleister. Also ich denke an mein eigenes Thema. Da haben wir bei dem Thema Nachhaltigkeit als Firma haben wir auch unser Nachhaltigkeitsberichtswesen aufgebaut. Aber es war sehr schwer, tatsächlich auch die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abzuwägen. Also die Mitarbeiter wollen gern Auto fahren, weil hier schlechte Zuganbindung herrscht. Auf der anderen Seite will man den CO2-Abdruck minimieren. Wir haben Mülltrennung im Büro schon immer gemacht, natürlich nochmal intensiviert, versucht da Dinge zu tun. Und hatten das Gefühl, in der Leistungserstellung fällt es uns tatsächlich sehr, sehr schwer, wirklich Dinge zu identifizieren, die wir tun können. Umso mehr habe ich mich gefreut zu lesen, dass es das Thema Green IT eben auch im Bereich Analytics gibt. Und was macht das eigentlich überhaupt aus? Ist das so absolut marginal? Hinterm Komma steht da irgendeine Zahl, was wir einsparen können. Was können wir denn überhaupt sparen, wenn wir Software grün betrachten? Weil das finde ich immer eine wichtige Frage. Ich meine, man muss alles sparen, was geht. Ne? Ich erinnere an die Glühbirne und meinen Papa. Aber trotzdem ist es immer die Frage, wie viel Aufwand mache ich und was kann ich dabei gewinnen?
Genau, man muss es sich halt individuell anschauen. Aber vielleicht, wenn man es nochmal allgemein und global betrachtet, wir erleben ja Klimaveränderungen. Wir wissen, dass die Ursache dafür der CO2-Ausstoß ist, der hohe. Und der ist, wenn wir über IT reden, überwiegend dadurch begründet, dass wir halt eben Energie verwenden. Und wenn wir uns anschauen, das ist Energie verwenden, ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir nutzen Hardware. Hardware muss produziert werden. Wenn wir uns einen CO2-Lebenszeit-Fußabdruck von so einem Smartphone hier angucken, ich habe jetzt hier gerade eins in der Hand, Da kann man quasi sagen, irgendwie 90% der CO2-Emissionen sind quasi dadurch schon entstanden, dass ich das Ding gekauft habe. Ja, also es wurde schon produziert. Das bisschen, was ich noch an Energie lade, das spielt gar nicht mehr die große Rolle. Bei Laptops ähnlich, 80% durch die Produktion sind schon entstanden, Monitor ähnlich. Bei Servern im Rechenzentrum ist es ein Tacken anders. Die haben halt einen sehr hohen Energieverbrauch. Da ist das Verhältnis häufig genau andersherum. Also ungefähr 20% durch die Produktion und 80% im Energieverbrauch. Wenn wir aber alles mal zusammenrechnen, dann reden wir davon, dass die Informations- und Kommunikationsbranche ungefähr für 4% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, der globalen CO2-Emissionen. Und im Vergleich dazu, die Stahlindustrie hat 8%. Ja gut, dass die Mehrheit war schon irgendwie klar, aber dass es nur das Doppelte ist, hatte ich im ersten Moment nicht erwartet. Und ganz geschockt war, als ich dann gesehen habe, oh, die Luftfahrt, ja, die weltweite Luftfahrt hat den CO2-Fußabdruck. Global ist sie für 2% der CO2-Emissionen verantwortlich, also nur die Hälfte. Und was haben wir in der Vergangenheit über Flugscham oder ähnliche Themen diskutiert? Und wenn man sich auch anguckt, du hast gerade selber erzählt, im Unternehmen, wenn man mal die CO2-Bilanz aufstellt und wenn man da ein paar Flüge mit drin hat, dann merkt man gleich, busch, wie das Ding durch die Decke geht. So viel kannst du gar nicht durch Bahnfahrten einsparen. Das ist verrückt. Also als IKT haben wir echt einen hohen Anteil dran. Mhm. Und deswegen haben wir auch eine gute Chance. Vielleicht noch eine Zahl. Der Energieverbrauch der weltweiten Rechenzentren ist für 2026 von der Internationalen Energieagentur geschätzt worden auf eine Petawattstunde. So, jetzt könnte man meinen, was ist denn das? Petawattstunde hört sich erstmal klein an. Das ist der Energieverbrauch von Russland. Also nur für die Rechenzentren weltweit. Und ob die das Thema, also sie haben das Thema KI natürlich auch schon auf dem Schirm gehabt, aber die Schätzung ist, glaube ich, 2022 gewesen, die sie vorgenommen haben. Also, ich glaube, es wird dann uns dann noch etwas, ein bisschen was anderes erwarten. Und du hast noch die andere Frage gestellt, ja, wer hat Software eigentlich einen Einfluss darauf? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. All das, was in Rechenzentren läuft, ist nicht erforderlich, wenn es keine Software gäbe. Also wir haben mit Software, sind wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, was Hardware leisten muss. Wenn wir Software intelligent einsetzen, intelligent programmieren, dann wird weniger Hardware-Einsatz und Ressourceneinsatz benötigt. Und wenn wir anderen Fokus haben auf, der Termin ist wichtiger, die Funktion ist wichtiger, das Projektbudget zur Erstellung ist wichtiger als der Ressourceneinsatz, dann haben wir halt eben einen hohen Einsatz und das ist schlecht fürs Klima letztendlich. Und, das werde ich gerne noch ergänzen, es ist auch schlecht für den Geldbeutel des Unternehmens. Weil das ist echt nochmal ein Punkt. Ich habe für einen großen Versicherungskonzern in Deutschland gearbeitet, der war sehr daran interessiert, Kosten zu sparen und wir haben durch Optimierung und Analyse von Software 10% der jährlichen IT-Betriebskosten eingespart. Und das wirklich nur dadurch, dass wir Ressourcen geschont haben. Dass wir damit auch eine Menge an Emissionen eingespart haben, war meinem Arbeitgeber damals egal, aber ich fand es geil. Und das war auch für mich so eine Motivation, mich selbstständig zu machen und andere Unternehmen davon zu begeistern, diesen Schritt zu gehen und letztendlich Kosten und Emissionen sparen. Und mir ist mittlerweile egal, wo der Fokus des Unternehmens drauf liegt, weil ich weiß, das geht nur Hand in Hand. Also überwiegend Hand in Hand. Mhm.
Na klar. Und natürlich hast du vollkommen recht, das Thema Kosten. Gerade in Cloud-Umgebungen geht es ja auch tatsächlich darum, wie lange werden Prozessoren beschäftigt, wie viel Leistung wird abgerufen. Auch wenn die Umgebungen natürlich skalierbar sind, ist das natürlich ein Kostentreiber. Das heißt, dass wir vielleicht einfach die Pflicht mit der Kür verbinden oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall, so dass Unternehmen was davon haben. Okay, also du hast das schon ganz praktisch gemacht bei Unternehmen. Du hast das gerade gesagt, ich habe da schon mal 10% einsparen können und am Ende ist ja auch egal, warum es das Unternehmen macht. Hauptsache es passiert, weil dann nützt es uns allen, muss man ganz pauschal so sagen. Und was sind denn jetzt genau Punkte, die du angehst, wo du sagst, ja, also wenn ich mir das Thema Software anschaue, suchst du dir das zum Beispiel nach bestimmten Softwareanwendungsbereichen aus, nach Softwaretypen oder schaust du dir die gesamte Landschaft an? Wie gehst du vor? Was machst du als allererstes?
Also als allererstes brauchen wir in Unternehmen natürlich Leute, die auch davon begeistert sind. Und meistens ist man sich des des Potenzials nicht bewusst. Ne, diese 10%, von denen ich gesprochen habe, ich habe viele Gespräche auch mit CIOs geführt, die gesagt haben, 10%, weiß ich nicht, aber das ist ja Sisyphus-Arbeit, das alles rauszufinden und so. Die glauben dann häufig nicht daran, dass das mit kleinem Aufwand stemmbar ist und einholbar ist, dieser Nutzen. Und das insofern machen wir als erstes eine Analyse, wie das Unternehmen eigentlich tickt. Also ich habe so einen Aussagenkatalog mit 43 Aussagen und den besprechen wir in einem kleinen Kreis mit Leuten, die das Unternehmen lange kennen, die also wissen, wie ist eigentlich die DNA im Unternehmen, wie funktioniert eigentlich Softwareentwicklung im Unternehmen und wie funktioniert Softwarebetrieb. Und über diese Diskussion, über diese Aussagen, wie gut sie jetzt zutreffen oder nicht zutreffen, kriegen wir quasi eine Einschätzung dazu, wie stark das Thema Ressourcenschonung im Unternehmen schon Thema ist. Bewusst oder auch unbewusst. Es kann ja zufällig so sein, ja, dass man da sehr stark drauf schaut, weil es Mechanismen in Softwareentwicklungsprozessen gibt, die das einfach gut unterstützen. Und das ist so die erste Analyse. Das heißt, wir haben darüber, kriegen wir quasi eigentlich so eine Art Wahrscheinlichkeit raus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir uns Software angucken, dass wir Punkte finden, also gemeinsam finden, die Optimierungspotenzial beinhalten. So, und das andere, was wir dann brauchen, ist ja dann, wenn wir wissen, wie wahrscheinlich ist, dass wir was finden, was irgendwie optimiert werden kann, dann ist ja die Frage, ja, welchen Impact hat das denn eigentlich? Das heißt, dann schauen wir uns an, eigentlich, sage ich mal, kommend von IT-Kosten, weil da gibt es in den meisten Unternehmen dann doch Reportings. Über Ressourcenverbrauch gibt es die häufig nicht. Aber wenn wir über Ressourcen reden, sind die Kosten ein guter Indikator dafür, also eine Proxy-Metrik, wenn du so willst. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie detailliert sind die Daten schon. Es gibt Unternehmen, die haben eigentlich nur einen Topf mit IT-Kosten. Dann hilft uns das erstmal nicht wirklich weiter. Dann geht es darum, rauszufinden, okay, welche Metriken würden eigentlich auch in Zukunft helfen, um bessere Aussagen zu treffen. Und andere Unternehmen haben aus unterschiedlichen Gründen detaillierte Metriken, die wissen, welcher einzelne Batch-Job, welche einzelne Anwendung für welche Ressourceneinsatz und damit auch Kosten verbunden ist. Und wenn man sowas sehr Detailliertes hat, dann ist das ein Geschenk, weil man sehr schnell analysieren kann, bei welchen Applikationen besteht das größte Potenzial, einfach mal absolut. Dann machen wir aber auch so Analysen, na, wie hat sich's eigentlich in der Vergangenheit entwickelt? Ja, sind da Auffälligkeiten? Wie steht da im Verhältnis dazu auch eine Geschäftsentwicklung? Korreliert das oder halt eben nicht? Um Anomalien erstmal festzustellen, allein auf der Papierbasis. Um rauszufinden, ja, welche Applikationen sollte man sich denn anschauen? Weil ein Unternehmen, das 10.000 Applikationen hat, ja, wo fängst du da an? Das ist ja schwierig. Und darüber kriegen wir quasi raus, wo lohnt sich's eigentlich mal reinzustochern? Und dann im dritten Schritt macht es einfach Sinn, mal so 1-2 Pilotanwendungen zu finden, wo man sagt, lass uns doch da mal mit Experten im eigenen Unternehmen draufschauen und gucken, was ist denn eigentlich die Ursache überhaupt für den großen Ressourcenverbrauch? Meistens peinliche Dinge wie Datenbankindex passt nicht mehr wirklich zu den Anfragen, die darauf gestellt werden, ist nicht unüblich, ist peinlich, korrigiert man schnell, hat man schon den ersten Nutzen im Sack. Aber Anwendungen, die schon heute gut gemonitort werden, fallen solche Fehler nicht mehr auf. Dann liegt es meistens daran, dass es einfach krasse Anforderungen gibt, auch an Software. Und es nicht einfach nur irgendwie, ja, vielleicht suboptimal und auf die Schnelle umgesetzt ist, wo es Optimierungsthemen gibt, also technischer Natur, da schauen wir natürlich auch drauf. Aber häufig sind es wirklich auch krasse Anforderungen, wo man sagt, naja, wenn ihr das anfordert, dann geht das einfach nur mit einem hohen Ressourceneinsatz. Und dann macht es einfach Sinn, in die Diskussion zu kommen, auch mit einem Fachbereich, mit einem IT-nahen Fachbereich, um die Frage zu stellen, was steckt eigentlich hinter dieser Anforderung? Ist die noch aktuell? Braucht ihr das wirklich in der Dimension, wie ihr das heute anfordert? Und ganz häufig habe ich erlebt, ja, die Anforderung, eigentlich gibt es die nicht mehr. Oder, ja, die gibt es schon noch, aber nicht mehr in der Dimension. Ja, ich brauche das eigentlich nicht täglich, ich brauche das nur einmal die Woche. Oder ich brauche nicht das ganze Datenset, weil eigentlich schaue ich mir nur die 3 von den 10 Daten an, die geliefert werden. Und dann kommt man sehr schnell in die Diskussion auch zwischen Fachbereich und IT, was man tun kann, um es an den wirklichen Bedarf anzupassen und dann nochmal zu gucken, ist die technische Lösung, die man dafür hat, eigentlich genau die passende? Und wenn man beides gemacht hat, da ist man schnell bei Einsparungen, die 20%, 30%, 40%, 50% ausmachen können, je nachdem, an welcher Stelle man unterwegs ist. Und dann genügt es auch, sich nur wenige Applikationen in so einem Gesamtportfolio im Unternehmen anzuschauen, um in Summe trotzdem einen großen Impact, ich sprach von den 10%, dann zu erreichen. Man muss nicht in jeder Software 10% optimieren. Der Aufwand wäre viel zu hoch. Man muss die dicken Brocken finden und da mit den richtigen Leuten in eine gute Diskussion kommen und Optimierungen vornehmen. Und meine Erfahrung ist, einem großen Projekt, was ich gemacht habe, um 1 Euro jährliche IT-Betriebskosten einzusparen, jährlich, muss ich einmalig 70 Cent investieren. Und wo eigentlich jeder Betriebswirt sagt, ja, warum machen wir das nicht? Ja, wir machen es heute nicht, weil uns die Transparenz fehlt. Wir wissen häufig nicht, welches Potenzial da schlummert. Und wie gesagt, aus Erfahrung weiß ich, und das durchaus bei einem großen Versicherungskonzern, für den IT-Kosten immer schon ein Thema war. Es ist nicht so, als wenn denen das irgendwie jahrzehntelang völlig egal gewesen wäre. Also je nach Unternehmen.
Aber Kosten sind doch keiner Organisation egal, oder?
Nee, genau. Aber die Frage ist, wie transparent sind die Kosten? Und ich sag mal so, wenn du im Rechenzentrum optimieren kannst, weil du andere Server einkaufst, wenn du Software zu anderen Lizenzbedingungen einkaufen kannst, sind das Sachen, die einen Einkauf mehr oder weniger relativ einfach regeln kann. Wenn du Software optimierst, hast du halt mehr Beteiligte in einem Konzern, in einem Unternehmen. Und so etwas macht sich nun mal nicht nur dadurch, dass ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sagt, hier, ich gebe mal einen in Auftrag, was zu optimieren. Es sind halt mehrere Leute, die da Hand in Hand arbeiten müssen, damit man wirklich erfolgreich ist. Ein IT-Controlling, Infrastrukturbereich, Softwareentwicklung, IT-nahe Fachbereich, um jetzt mal nur 4 zu nennen, vielleicht noch eine zentrale Architektur. Also wenn man es gelingt, die zusammenzubringen, dann kann man mit kleinem Aufwand tatsächlich einen großen Nutzen holen. Aber der initiale Aufwand, die mal zusammenzubringen an den Tisch und den ersten Schritt zu gehen, der ist halt höher. Und ich glaube, da sind dann viel zu wenige in der Geschäftsleitung dann mutig genug, um zu sagen, ach komm, das probieren wir mal aus.
Ich denke, dass da auch erstmal das Bewusstsein da sein muss, wie groß der Hebel ist. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, 10% der Kosten, das werden ja dann auch, sagen wir mal, direkt zurechenbare Kosten sein, nicht gerade Personalkosten, sondern eben tatsächlich durch IT selbst verursachte Kosten. Und ich denke, das ist noch nicht im Bewusstsein da. Und dann natürlich sehe ich auch noch einen entscheidenden Punkt. Es ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach, dieses IT-Controlling zu machen, weil wir ja oft auch erleben, dass die IT, ich sag mal so, als wenn die da im Keller ein paar Server haben, da wird noch nicht mal der Stromverbrauch getrennt gemessen oder so. Das ist gar nicht so einfach. Das kommt schon ein bisschen auf die Voraussetzung an. Ich glaube aber, es wird wesentlich einfacher, wenn wir natürlich in cloud-basierten Umgebungen sind, ja, weil da ohnehin der Anbieter das große Interesse hat, uns ganz genau zu sagen, warum unsere Kosten und wo entstehen. Und daher denke ich, dass natürlich die Cloud und damit eben für Unternehmen, die vielleicht auch den Schritt in die Cloud gehen, dein Thema auch viel einfacher anzugehen ist, natürlich mit einem Profi wie dir an der Seite, aber um auch die Voraussetzung, ich habe mal so ein bisschen IT-Kostencontrolling als eine sinnvolle Voraussetzung, vielleicht nicht im Sinne von, wenn ihr das nicht habt, geht's gar nicht, aber irgendwoher müssen ja die Indikatoren kommen, was tatsächlich wo verbraucht wird. Und wenn man das eben gar nicht messen kann, wird es schwierig und es wird sicherlich einfacher, wie gesagt, wenn wir in Cloud-Umgebungen sind und dort mehr oder weniger direkt zurechenbare Dinge identifizieren können, sagen können, die Anwendung ist da und da haben wir einen Kostenpunkt von X. Ich glaube, dass das hilft. Wobei auch natürlich bei der Cloud-Migration das vielleicht auch eine gute Frage sein könnte, was können wir denn nicht vielleicht direkt um- oder abstellen? Ne? Da spielt deine Frage.
Ich glaube, ist wichtig. Also ich glaube, die Cloud hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite, ich kann halt super schnell skalieren. Ich brauche keinen Antrag schreiben, wo irgendjemand mal einen Server kauft, der in den Keller gestellt wird und installiert wird und dann mir irgendwie zur Verfügung steht. Ja, in der Vergangenheit musste ich mir vielleicht habe ich mir aus eigenem Interesse schon früher Gedanken gemacht, was kann ich eigentlich an meiner Software optimieren, damit ich mit weniger Ressourcen auskomme und nicht auf diesen blöden neuen Server warten muss. Heute mache ich ein paar Klicks und ich habe halt all meine Rechenkapazität, die ich gerade meine zu brauchen. Also insofern führt das auch durchaus zu so einem Effekt, ich nehme mehr Ressourcen, als ich vielleicht eigentlich tatsächlich brauche. Und auf der anderen Seite, wenn ich Optimierungen vornehme, habe ich die Einsparungen unmittelbar. Ich brauche nicht warten, bis irgendjemand einen Server abbaut und mein Unternehmen irgendwann mal Geld einspart. In der Cloud habe ich den Nutzen direkt. Das ist natürlich mega. Und besonders hilfreich ist es, du hast ja auch schon gesagt, ne, IT-Controlling, Kosten-Controlling, brauche ich das überhaupt oder geht's gar nicht, wenn ich es gar nicht habe? In der Cloud ist es total wichtig, dass ich früh anfange, all die Buchungen, die ich in der Cloud vornehme, irgendwie mit einem Label versehe. Also Labeling ist das große Stichwort, auch von den Cloud-Kosten-Experten, damit ich die Kosten, die entstehen, zuordnen kann. Einem Projekt, einem Team, einer Applikation, vielleicht allen dreien, damit ich tatsächlich auch eine Entwicklung feststellen kann und nicht alle Cloud-Kosten irgendwie in einem Topf landen und ich gar keine Zuordnung mehr vornehmen kann und ich gar nicht weiß, wen ich mal an der Nase packen kann und wo ich auch ja Nutzeneffekte dann generieren kann. Also die typische Testumgebung, ja, und Entwicklungsumgebung in der Cloud. Allein das Herunterfahren in der Zeit, wenn da keiner drauf arbeitet und am Wochenende, spart ja schon auch Kosten und Emissionen. Ne? Die Ressourcen können vom Cloud-Anbieter anderen zur Verfügung gestellt werden. Ja, insofern ist Cloud Segen und ein bisschen Fluch zugleich.
Genau, nee, mir ging es auch, glaube ich, eher um den Punkt, dass man es dann natürlich schon mal besser aufzeichnen kann überhaupt, ne, weil ein Externer einem noch dabei eine Unterstützung zukommen lassen kann. Ja. Also die Cloud per se ist, hat, glaube ich, viele Diskussionspunkte. Aber es ist wichtig, das einfach mit auf dem Schirm zu haben. Okay, da sind wir so ein bisschen in das Thema gestartet. Du hast gesagt, okay, ich gehe jetzt wie folgt an das Projekt ran. Und jetzt würde ich gerne mal ein kleines bisschen mehr darüber erfahren, was du wirklich optimierst. Ich habe schon mitgenommen, also manche Anwendungen sind einfach gar nicht mehr notwendig. Mein Lieblingsbeispiel, das ich selber miterlebt habe, war eine analytische Anwendung, die sich in einem Server unterm Schreibtisch materialisiert hatte. Und der wollte auch nicht den Weg über die IT gehen und dachte so, Cloud kann ich auch nicht machen, aber wie ist es dann mit einer kleinen Hardwarebeschaffung unterm Schreibtisch? War auch immer angenehm warm in dem Büro. Das war dann nach der Erhebung auch vorbei, aber ich glaube, dahin soll es ja nicht nur gehen. Also es geht wahrscheinlich nicht nur um Applikationen, die ich abschalten kann. Oder ist das der Haupttreiber, dass man sagt, abschalten? Oder kann ich irgendwas noch tun, wenn ich die Anwendung brauche? Was kann ich noch überlegen?
Ja, abschalten wäre natürlich immer das Wünschenswerteste. Gerade in großen Unternehmen gibt es wenige, die sagen, ich probiere es mal einen Tag aus und mal gucken, ob sich jemand beschwert. Und die meisten Applikationen werden ja auch für irgendetwas auch noch benötigt. Also eigentlich ist es so, wie ich es beschrieben habe, Top-Down-Analyse zu machen und dann innerhalb der Applikationen technisch zu analysieren, was führt eigentlich zu hohem Verbrauch, fachlich zu schauen, brauche ich die Anforderungen und dann zu schauen, was kann ich eigentlich tun. Und dann sind die Lösungsmöglichkeiten ja so vielfältig wie die Technik ist und die Technologie, die ich einsetze, so vielfältig sind die Optimierungsvarianten. Aber wenn man es nochmal auf eine Abstraktionsebene höher bringt, auf der man vielleicht auch jetzt hier in dem Kontext auch besser diskutieren kann, dann sind es für mich eigentlich drei wesentliche Pfeiler, die das Thema Green Software hat. Das eine ist das Thema Software-Effizienz. Das ist eigentlich das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Einfach sicherzustellen, dass die Software so wenig Ressourcen verbraucht, wie es für den eigentlichen Zweck bedarf. Da steckt ganz viel Performance-Optimierung drin, was die IT eigentlich schon seit ihren Kindertagen kennt. Früher, weil die Ressourcen begrenzt waren und heute vielleicht, weil Antwortzeiten wichtig sind oder Kosten ein Thema sind. Das zweite ist das Thema der Hardware-Effizienz. Also sicherzustellen, dass ich Hardware möglichst gut auslaste. Ein Server, der rumeidelt, also nichts zu tun hat, verbraucht 30-50% der Energie, die er unter Volllast benötigt. Das heißt, ein Server, den ich zu 50% auslaste zum Beispiel, der liegt schon dann ungefähr bei 80% seines Volllastenergieverbrauchs. Das heißt, zwischen 50 und 100% Auslastung habe ich nur noch eine Differenz von 20% zusätzlichem Energieverbrauch. Das heißt, wenn es mir gelingt, sag mal, 3 Server zu 80-90% auszulasten, dann habe ich halt einen geringeren Ressourceneinsatz, als wenn ich jetzt 10 Server zu, 30% auslaste. Aber ich habe in Summe auch einen deutlich geringeren Energieverbrauch, weil der halt eben nicht linear ist bei so einem Server, sondern weil er mit so einem typischen Idle Gap anfängt. Das ist diese Spanne, über die ich gesprochen habe, ne? So 30-50% der maximalen Energieaufnahme, Leistungsaufnahme habe ich halt eben schon bei 0% Auslastung. Und dann ist es so eine Kurve, die nach oben hin halt immer flacher wird. Und das ist halt das Thema Hardware-Effizienz, also versuche Hardware möglichst gut auszulasten. In der Cloud ist das auch nochmal ein wichtiges Thema. Wenn ich in einem Kubernetes-Cluster zum Beispiel unterwegs bin, dann kann ich auch so ein Autoscaling einschalten. Das heißt also, Pods werden automatisch hochgefahren, wenn bestimmte Schwellwerte der Auslastung überschritten sind. Weil zum Beispiel, wenn mein Webshop jetzt mega Anfragen erhält, dann wird halt automatisch die Kapazität im Kubernetes-Cluster hochgefahren. Und das Gleiche auch wieder rückwärts. Das heißt, wenn meine Last runtergeht, die ersten Knoten nichts mehr zu tun haben, werden sie abgeschaltet. Und das führt letztendlich dann auch wieder zu einer Ressourceneinsparung und Kosteneinsparung. Und dann habe ich den Ressourceneinsatz tatsächlich auch, bedarfsgerecht. Also das ist das Thema Hardware-Effizienz, Software-Effizienz, Hardware-Effizienz. Drittes Thema, Carbon Awareness. Habe ich auch bei der TDWI ein bisschen was zu erzählt. Da geht es darum, die Software ist so, wie sie ist. Die ist unverändert. Die Hardware ist so, wie sie ist. Die Auslastung ist nicht anders. Aber ich lasse das an Orten oder zu Zeiten laufen, meinen Workload, wenn der Energiemix im Stromnetz grüner ist. Also in Deutschland zum Beispiel, wenn ich einen Workload mittags laufen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CO2-Emissionen im Stromnetz deutlich niedriger sind, weil Sonne scheint, weil der Wind weht. So. Oder ich könnte es zum Beispiel in einem Land laufen lassen, nehmen wir mal Norwegen. Die haben einen hohen Anteil an Wasserkraft. Regenerative Energien stehen im Vordergrund. Und allein durch den Einsatz eines Rechenzentrums da vor Ort, oder Island, schönes Beispiel, habe ich halt eben einen grüneren Strommix und damit geringere CO2-Emissionen. Das heißt, selbst wenn ich zu feige bin, sage ich mal, an meiner Software was zu verändern, kann ich drüber nachdenken, es vielleicht halt eben zu anderen Zeiten oder in anderen Rechenzentren laufen zu lassen und so wenigstens einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Das ist natürlich nochmal ein interessanter Punkt, weil natürlich genau das sonst passiert. Ne? Wir machen diese ganzen Nachtloads idealerweise nachts um 2, wenn die ganzen Sicherungen durch sind. Und vielleicht können wir das eben zeitlich umplanen. Dann müssen wir die Energie vielleicht auch nicht zwischenspeichern, die wir dann dafür brauchen. Okay, das sind eine ganze Menge interessante Aspekte mit dabei. Und ich sehe schon, man muss auch wirklich detailliert einsteigen und eine genaue Kenntnis über seine Anwendungen haben. Das heißt, nicht nur ein IT-Kostencontrolling in einem gewissen Detaillevel wäre gut, sondern eben vielleicht auch, wenn man schon ein kleines bisschen einen Überblick über seine Anwendungslandschaft hat, mit dem man halt einsteigen kann, damit man weiß, wo wollen wir denn überhaupt drauf schauen. Ansonsten sind das bestimmt Dinge, bei denen natürlich du auch helfen kannst, aber das lese ich mal ein bisschen mit raus, sind so Dinge, die den Einstieg in die Analyse mit erleichtern würden, habe ich das?
Ja, absolut. Ja. Ja, you cannot manage, but you do not measure. Das ist das kurz zusammengefasst. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, man darf den Spruch auch nicht überbewerten. Wenn ich in CO2-Emissionen reduzieren möchte, muss ich nicht unbedingt CO2-Metriken haben. Mir reicht es häufig halt eben auch, so eine Proxymetrik wie IT-Kosten und irgendwas haben Unternehmen immer. Also man fängt nie bei Null an. Und wer jetzt sagt, oh, ich habe da gar nichts in so Richtung Umweltmetriken, ich lasse es liegen und ich kann da nichts tun, dann würde ich sagen, nee, du hast schon viele Möglichkeiten. Man muss nicht erst nur messen, messen, messen. Mein Chef hat immer gesagt, die Sau wird nicht vom Wiegen fett. Man kann auch schon was tun, ohne ständig nur zu messen und zu wiegen.
Sehr schöner plastischer Spruch. Sehr schön, Philipp. Ich möchte an der Stelle Danke sagen, weil mir hat es eine ganze Menge Einblick gegeben und auch das sehr konkret gemacht, was wir im Bereich Analytics vielleicht tun können oder im Bereich Nutzung von Daten. Und ich glaube, dass zumindest das Potenzial eben für jeden auszuloten ist. Und das ist auch ein interessanter Punkt, ist natürlich immer dann, wenn man das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm hat und eben darüber nachdenken möchte, was IT vielleicht auch für einen Beitrag leisten kann oder darüber nachdenken möchte, was man einsparen kann, um es mal ganz einfach zu sagen, weil das ist natürlich auch verständlich, dass das Unternehmen unbedingt motiviert. Philipp, ich sage danke für den Einblick und hoffe auf weitere interessante Erkenntnisse und Einsichten auf der nächsten TDWI und sage einfach mal bis bald mal wieder, Philipp.
Ja, das würde mich auch freuen. Vielen Dank für das Gespräch, für deine tollen Fragen und bis bald auf der nächsten TDWI.
Bis bald, Philipp. Ciao.
Danke, ciao.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.